Vor genau 15 Tagen war ich noch auf einer Missionskonferenz, eine Missionskonferenz mitten in der islamischen Welt. Fast aus allen islamischen, arabischen Ländern waren Missionare und missionarisch gesinnte Menschen dort zusammen. Und das Tolle, das Besondere für mich war, dass fast alle Teilnehmer, bis auf wenige Ausnahmen, Araber waren, zum größten Teil ägyptische Christen. Und es war eine ganz tolle Stimmung, die wir gemeinsam hatten. Gemeinsam haben wir Jesus gefeiert. Trotz aller Unsicherheiten, allem Chaos, was wir politisch im Moment erleben in der arabischen Welt, waren diese 3 Tage eine Art Perspektivwechsel. Dass wir den Blick weggenommen haben von diesen politischen Entwicklungen, von all den irdischen Eventualitäten, von all den Ängsten, die so viele Menschen bestimmen, hin auf Christus, auf Jesus, unseren Heiland. Nicht der Wind, nicht die Wellen waren das Thema, sondern Jesus Christus, der so vielen Teilnehmern der Konferenz auf unterschiedliche Art und Weise gesagt hatte, steig aus dem Boot, verlasse deine Sicherheiten, wage das scheinbar Unmögliche mit mir, lauf auf dem Wasser. Ich hatte die Möglichkeit, ganz neu von ganz unterschiedlichen Leuten persönliche Zeugnisse zu hören, welche Kosten die Nachfolge Jesu mit sich bringt, aber auch, wie Gott heute seine Gemeinde baut. Ich habe eine Gruppe zum Beispiel aus dem Jemen, die erzählte, wie die Gemeinde, die sie gegründet haben vor ungefähr 5 Jahren, allein in den letzten Jahren von 8 Personen auf über 20 Personen gewachsen ist. Unvorstellbar für sie. Es hat die Perspektiven gesprengt. Und trotzdem sagen sie, es war mit das schwerste Jahr, was wir gehabt haben. Ein Jahr, wo gerade erst vor, ich glaube 6 Wochen sind es jetzt her, vielleicht sind es 2 Monate, ein Arzt, ein Missionar umgebracht wurde, eine andere Krankenschwester entführt wurde, man bis heute nicht weiß, was mit ihr ist, und sie aus dem Land gezogen wurden von ihrer Gemeindeleitung. Ein Beispiel aus meinem eigenen Dienst. Ich treffe mich im Moment, oder bis ich herkam, regelmäßig mit einem nubischen Rentner. Die Nubier, die wohnen ja so ab Südägypten bis Nordsudan. Und ich nenne ihn einfach mal Marius. Schon als Jugendlicher wurde er durch einen Traum in seinem Glauben hinterfragt. Er hatte einen Traum, in dem er einen ganz kleinen Mohammed sah und einen ganz großen Jesus. Konnte es nicht einschätzen, wirklich, was das zu bedeuten hat, aber er hatte seitdem eine unheimliche Faszination für Jesus, der ihm da so groß erschienen war. Aber erst als er in Rente ging, fing er an und sagte, jetzt habe ich Zeit, jetzt möchte ich mich wirklich damit beschäftigen, und kam zu uns in den Buchladen, besorgte sich Bücher, fragte. Und mittlerweile hat er verstanden, dass Jesus viel mehr ist als ein Prophet. Er redet von uns Christen, dass wir die Familie der Gnade sind. Ein ganz, ganz toller Ausdruck. Und wünscht sich nichts sehnlicher, als dass auch seine Familie und seine Volksgruppe versteht, dass Jesus tatsächlich gekreuzigt wurde. Aber nicht, weil die Bösen, die Juden oder sonst irgendjemanden ihm das Leben nehmen konnte, sondern weil er sein Leben selbst gegeben hat, aus Liebe zu uns. Doch es ist nicht leicht für Marius. Denn gerade seine Frau und sein ältester Sohn sind gar nicht begeistert, wenn er das christliche Satellitenfernsehen anmacht oder wenn er anstatt des Korans seine Bibel rausholt und darin liest. Jesus und die arabische Welt ist das Thema, das mir gestellt wurde. Und ich könnte eine ganze Menge an Geschichten jetzt euch erzählen, aber ich möchte das tun mit einem Bibeltext. Und ich muss gestehen, ich war selber erschrocken, als ich das Gefühl hatte, dass Gott mir sagt, ich soll über diesen Bibeltext etwas sagen. Es geht nämlich um Offenbarung 12. Und muss da ein paar persönliche Kommentare zu sagen. Ich bin kein Eschatologie-Experte, also sprich, ich bin kein Experte über die Endzeit. Im Gegenteil, als ich mein Theologiestudium gemacht habe, bin ich wegen Eschatologie, musste ich in die Nachprüfung. Zweitens, als Jugendlicher hatte ich viele Antworten. Ich habe keine Diskussion gescheut, und wenn ich eine Frage nicht beantworten konnte, habe ich so lange gelesen, bis ich die Antworten hatte. Seitdem ich im Theologiestudium war und seitdem ich immer mehr andere Christen auch an anderen Hintergründen kennengelernt habe, habe ich weniger Antworten. Ich habe mehr Fragen. Häufig ist es an einem Text nicht mehr das Detail, was mich so sehr fasziniert, dieses wirklich bis ins letzte Kleinste zu gehen, sondern es ist die Gesamtaussage, das, wie Gott hineinspricht durch diesen ganzen Text. Die Bibel ist für mich mehr ein Werkzeug geworden, was mich selber verändert, was an mir selber arbeiten darf, als dass ich die Bibel mit meinen eigenen Werkzeugen bearbeiten möchte. Und was die Offenbarung betrifft, so glaube ich, dass Menschen in Bedrängnis und Verfolgung diejenigen sind, die die Offenbarung am besten verstehen. Warum? Weil sie die Menschen sind, die am nächsten dran sind an der Situation, in der damals die Gemeinde war, als die Offenbarung offenbart wurde. Und so sind auch meine Gedanken, die ich dazu äußere, stark inspiriert von solchen Christen. Offenbarung 12, 1 bis 17. Wer eine Bibel dabei hat, möchte euch Mut machen, mit reinzuschauen. Nun war am Himmel etwas Außergewöhnliches und Bedeutungsvolles zu sehen. Eine Frau, die mit der Sonne bekleidet war. Unter ihren Füßen war der Mond und auf dem Kopf trug sie eine Krone aus 12 Sternen. Die Frau war schwanger und die Geburt ihres Kindes stand unmittelbar bevor. Die Wehen hatten bereits eingesetzt. Sie schrie und krümmte sich vor Schmerzen. Noch etwas anderes war am Himmel zu sehen, etwas ebenso Bedeutungsvolles. Ein riesiger, feuerroter Drache, der 7 Köpfe und 10 Hörner hatte und auf jedem seiner 7 Köpfe eine Krone trug. Mit seinem Schwanz fegte er ein Drittel der Sterne vom Himmel und schleuderte sie auf die Erde. Der Drache stellte sich vor die Frau hin, um das Kind, das sie bekommen würde, sofort nach der Geburt zu verschlingen. Doch kaum war das Kind zur Welt gekommen, wurde es zu Gott hinaufgenommen und vor seinen Thron gebracht. Das Kind war ein männlicher Nachkomme, jener Sohn, von dem es in der Schrift heißt, dass er mit eisernem Zepter über alle Völker regieren wird. Die Frau selbst floh in die Wüste. Dort hatte Gott einen Ort für sie vorbereitet, an dem sie dann 1260 Tage lang mit allem Nötigen versorgt wurde. Nun brach im Himmel ein Krieg aus. Der Engelfürst Michael und seine Engel griffen den Drachen an. Dieser setzte sich mit seinen Engeln zur Wehr, aber er unterlag. Und von da an war für ihn und seine Engel kein Platz mehr im Himmel. Der große Drache, jene Schlange der Urzeit, die auch Teufel oder Satan genannt wird und die ganze Menschheit verführt, wurde auf die Erde geworfen. Und zusammen mit dem Drachen wurden auch seine Engel hinausgeworfen. Daraufhin hörte ich eine mächtige Stimme im Himmel rufen: Jetzt ist der Sieg errungen. Gott hat seine Macht unter Beweis gestellt. Die Herrschaft gehört ihm. Von jetzt an regiert der, den er als König eingesetzt hat, Christus. Denn der, der unsere Brüder und Schwestern anklagte, ist aus dem Himmel geworfen worden. Tag und Nacht beschuldigte er sie vor Gott. Aber sie haben über ihn triumphiert, weil das Lamm sein Blut über sie vergossen hat. Und weil sie sich ohne Rücksicht auf ihr Leben zur Botschaft von Jesus bekannten, bereit dafür sogar in den Tod zu gehen. Ist diesen letzten Teil gerade nochmal ein bisschen wörtlicher. Denn der, der unsere Brüder und Schwestern anklagte, ist aus dem Himmel hinausgeworfen worden. Tag und Nacht beschuldigte er sie vor unserem Gott. Aber sie haben ihn besiegt wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Darum freue dich, Himmel, freut euch alle, die ihr im Himmel wohnt. Doch wehe dir, Erde, und wehe dir, Meer. Denn der Teufel ist zu euch herabgekommen, rasend vor Wut, weil er weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Als nun der Drache sah, dass er auf die Erde hinuntergeworfen war, machte er sich daran, die Frau zu verfolgen, die jenen männlichen Nachkommen geboren hatte. Aber der Frau wurden Flügel gegeben, die beiden Flügel des großen Adlers, damit sie an ihren Zufluchtsort in der Wüste fliegen konnten, wo sie vor den Nachstellungen der Schlange sicher war und 3,5 Jahre lang mit allem Nötigen versorgt werden würde. Da ließ die Schlange einen mächtigen Wasserstrahl aus ihrem Rachen hervorschießen, der die Frau mit sich fortreißen sollte. Aber die Erde kam der Frau zu Hilfe. Sie öffnete sich und verschluckte die Wassermassen, die aus dem Maul des Drachen schossen. Außer sich vor Wut darüber, dass ihm die Frau entkommen war, wandte sich der Drache gegen ihre übrigen Nachkommen, um mit ihnen Krieg zu führen. Mit allen, die Gottes Gebote befolgten und sich zur Botschaft von Jesus bekannten. Herr Jesus, wir brauchen deinen Geist, dass du uns aufschließt, was du zu sagen hast. Und bitte dich wirklich, dass du redest und uns zurüstest, herausforderst, wo wir das nötig haben. Danke, dass du da bist. Amen. Ich gehe ganz holzschnittsartig durch diesen Text. Der ist viel zu lang, als dass man alles im Detail behandeln könnte. Welche Person stellt uns Johannes hier vor, indem er etwas so Außergewöhnliches, etwas so Besonderes zu sehen bekommt? Da ist als erstes eine Frau. Eine Frau, die mit der Sonne bekleidet war, unter ihren Füßen war der Mond und auf dem Kopf trug sie eine Krone aus 12 Sternen. Wer ist diese Frau? Es ist das gläubige Gottesvolk. Und es ist ganz faszinierend, wie hoch in der Bibel von den Gläubigen gesprochen wird. Und das fängt im Alten Testament an, wo Gott das Bild einer Braut benutzt. Manchmal von Jerusalem, manchmal von Juda. Und was wir im Endeffekt merken, es geht um das gläubige Gottesvolk. Denn manchmal redet er auch von dem Gottesvolk als einer Hure. Beide Bilder sind da. Es ist die Frage, ob wir zu den Gläubigen oder zu den Ungläubigen gehören, ob wir zur Braut gehören oder eine Hure sind. Im Neuen Testament wird das gleiche Bild wieder aufgegriffen. Auch Jesus hat eine Braut. Und die Braut sind wir, seine Gemeinde, die wir gläubig sind. Das alttestamentliche Gottesvolk beginnt mit 12 Stämmen. Oder 12 Söhnen, die dann 12 Stämme wurden. Im Neuen Testament beginnt die Gemeinde Gottes, die Braut, mit 12 Jüngern, die sich seitdem kontinuierlich vermehrt haben. Und diese Frau nun ist schwanger, bekommt einen Sohn, und das ist ganz eindeutig. Hier ist die Rede von Jesus Christus. Es ist ganz faszinierend, mit welchen einfachen Worten hier etwas von der Zwei-Naturen-Lehre Jesu beschrieben wird. Es ist ein menschlicher Nachkomme und gleichzeitig ist es der schon im Psalm 2 verkündet wurde, dass einer kommen wird, der eines Tages mit eisernem Zepter alle Völker führen wird, der etwas Göttliches hat. Alle Völker wird er regieren. Was für eine Zusage, gerade auch wenn wir an Mission denken, an diesen Auftrag, in alle Völker zu gehen. Interessant ist, dass es nicht der einzige Nachkomme dieser Frau ist. Wenn wir in Vers 17 gehen, ganz am Schluss von dem, was ich vorgelesen habe, da ist noch von anderen Nachkommen die Reden. Und es wird spürbar, spätestens da, dass diese Frau, von der die Rede ist, nicht nur das alttestamentliche Gottesvolk sein kann, nicht Maria sein kann, wie es manchmal in alten Auslegungen ist, sondern dass es um ein ganzheitliches Gottesvolk geht. Diese Nachkommen, die anderen Nachkommen, sind alle diejenigen, die Gottes Gebote befolgen und die sich zur Botschaft von Jesus Christus bekennen. Das sind wir, diese Nachkommen Jesu. Eine vierte Person, der Drache. Und der Drache wird hier sehr genau beschrieben. Mit verschiedenen Worten. Es ist der Teufel. Und es ist faszinierend, was wir aus dem Text über die Rolle des Teufels erfahren. Das erste Ziel, was der Teufel hat, ist gar nicht unbedingt uns als Menschen, uns als Gläubige. Sondern das erste Ziel hier in diesem Text ist das Kind. Und der Teufel wusste das von Anfang an, wenn er den Sohn ausstechen kann, wenn er den überwindet, dann hat er den Sieg. Und das war die Hoffnung gewesen, dass als er Jesus ans Kreuz gebracht hat, zu sagen, so jetzt ist es vorbei, jetzt habe ich den Sieg errungen. Doch es geschieht ganz anders, als der Teufel erhofft. Vers 5. Doch kaum war das Kind zur Welt gekommen, wurde es zu Gott hinaufgenommen und vor seinen Thron gebracht. Jesus bleibt nicht auf der Erde. Jesus bleibt nicht am Kreuz. Jesus bleibt nicht im Grab. Sondern er wird aufgerückt. Er steht auf und wird zum Himmel erhoben. Und nimmt den Platz vor dem Thron Gottes ein. Und wenn wir das Bildhafte sehen, hier aus Vers 10, dann nimmt er den Platz ein, den der Teufel sich eingeräumt hatte. Der Teufel stand die ganze Zeit vor dem Thron Gottes. Warum? Als Ankläger der Menschen. Das war sein Ziel. Er wollte uns Menschen verklagen, dass das Recht gegen uns ausgesprochen wird, dass wir auf ewig verdammt sind zusammen mit ihm. Und Jesus kommt zurück und nimmt seinen Platz ein und der Teufel muss gehen. Und das ist ganz spannend hier ab Vers 7. Und damit sind wir bei der fünften und letzten Person, auf die ich kurz eingehen möchte. Der Engel Michael, der Erzengel Michael. Er bekommt den Auftrag und ihm wird gesagt, schick den Teufel raus, er hat keinen Platz mehr. Der Rechtsstreit ist vorbei. Es ist nicht es ist nicht der Teufel, der den Krieg anfängt. Es ist auch nicht der Engel, der den Teufel besiegt. sondern der Teufel ist besiegt und der Engel führt es nur noch aus. Und der Teufel muss den Himmel verlassen. Noch einmal in Kürze das Szenario. Das Gottesvolk ist in großen Schwierigkeiten. Erlebt Leiden, erlebt Schmerzen. Doch die Leiden und diese Schmerzen sind nicht nutzlos, sondern sie bereiten die Geburt des Retters vor. Scheinbar schwach, scheinbar wehrlos. Als Kind kommt Gott zur Welt. Und doch ist er dieser mächtige männliche Nachkomme, von dem es schon ganz am Anfang heißt, dass er der Schlange den Kopf zertreten wird. Und von dem es in der Schrift heißt, dass er derjenige ist, der mit eisernem Zepter alle Völker regieren wird. Und so sehr der Drache tobt, so sehr er sich aufbaut vor der Frau, und so sehr auf jedem seiner 7 Köpfe eine Krone ist als Zeichen seiner Macht, die er wirklich hat, so wenig gelingt dem Drachen sein Ziel, weil Gott seine Hand im Spiel hat. Und es ist ganz interessant, wie das ja hier in Vers 5 heißt, dass er, sobald er auf der Erde war, wurde er wieder davongenommen. Doch kaum war das Kind zur Welt gekommen, wurde es zu Gott hinaufgenommen. Das sind Gottes Zeitperspektiven. 33 Jahre, kaum war er auf der Welt. Und setzt ihn zur Rechten als unseren Fürsprecher, als Richter für den Drachen, für seine Helfer und alle seine Helfer. Und dann Vers 6, da heißt es, die Frau selbst floh in die Wüste. Dort hatte Gott einen Ort für sie vorbereitet, an dem sie dann 1260 Tage lang mit allen Nötigen versorgt wurde. Wo ist diese Wüste? Welche 1260 Tage sind gemeint? Ich habe viel darüber gelesen, viel darüber gehört. Eine Antwort, die ich immer wieder von Christen höre, die selber in einer Lage sind, in der sie diskriminiert werden, unterdrückt werden, teilweise verfolgt werden, ist ganz einfach. Sie sagen, die Wüste ist der Ort, den Gott für mich vorbereitet hat. An dem mich Gott trotz aller Wüstenerfahrungen durchtragen wird bis zum Ende. Es fühlt sich an wie eine Wüste und doch ist Gott da. Das kann, wie wir in Offenbarung 2, Vers 13 lesen, in dem Sendschreiben an Pergamon, sogar die Stadt Pergamon sein, die Gott durch seinen Engel als Thron des Satans bezeichnet. Und die 1260 Tage? 1260 Tage ist die Zeit, die Gott bestimmt hat, bis Christus wiederkommt, um allem Leid ein Ende zu machen. Der Trost in dieser Zahl ist, dass eine festgelegte Zeitabschnitt ist. Es ist nicht zufällig, es ist nicht hinausgeschoben, es ist genau bestimmt. Und für Menschen, die im Leid sind, ist das ein unheimlicher Trost. Was ist also die Botschaft des Textes? Erstens, der Sieg ist bereits errungen. So viel der Teufel auch tobt, die Schlacht ist bereits geschlagen. Dem Himmel und seine anklagende Position gegen uns hat er bereits verloren. Zweitens, der Kampf dauert an. Der Teufel tobt und im ganz Besonderen kämpft er gegen die übrigen Nachkommen der Frau, gegen das Gottesvolk, gegen alle Menschen, die Gottes Gebote befolgen und die sich zu Jesu Botschaft bekennen. Und deshalb braucht es uns nicht zu verwundern, wenn die Luft enger wird, wenn in Ägypten plötzlich die radikalen Muslime an die Macht kommen und mit knapp 75% gewählt wurden. Deshalb braucht es uns nicht zu wundern, wenn im Sudan gesagt wird, so, die Christen haben jetzt ihren eigenen Staat, jetzt wollen wir noch mehr die Scharia einführen und noch mehr, noch islamischer werden. Braucht es uns nicht zu wundern, wenn auch in Deutschland manchmal die Luft enger wird und es schwieriger wird, wirklich sich zu christlichen Werten, zur Bibel zu bekennen. Und drittens, weil der Sieg schon errungen ist, deshalb können wir auch auf der Siegerseite stehen. Und für die Sieger sind hier 3 Kriterien in Vers 11 genannt. Ich lese noch mal ein bisschen die wörtlichere Version. Aber sie haben ihn besiegt, Vergangenheit. Wir haben ihn besiegt wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Also erstens, wir haben den Teufel besiegt wegen des Blutes des Lammes. Nicht wegen unserem Verdienst, nicht wegen unserer Stärke, sondern wegen Jesu Sieg. Das ist die Grundlage. Zweitens, wir haben den Teufel besiegt wegen des Wortes unseres Zeugnisses. Nicht so, als könnten wir dem Blut Jesu irgendwas dazufügen. Und trotzdem, auch wenn Werke nicht dem Glauben zugefügt werden können, ist ein Glaube ohne Werke tot. Ein Glaube ohne Zeugnis, ein toter Glaube. Es gab in den Jahrhunderten der Kirchengeschichte immer wieder Kirchen, die sich mehr aufs Überwintern eingerichtet haben, die kompromittiert haben, um nicht zu leiden, um nicht unterzugehen. Auch wir als Deutsche haben solch eine Geschichte. Aber die bekennende Kirche und nicht die überwinternde Kirche ist die überwindende Kirche. Und drittens, wir haben den Teufel besiegt, weil wir unser Leben nicht geliebt haben. Bis zum Tod. Bisschen eine verschlüsselte, kryptische Bezeichnung hier. Aber das macht Leben als Christ aus. Dass wir zuallererst Jesus Christus lieben, der uns so sehr geliebt hat, dass er für uns gestorben ist. Und dass wir Jesus so lieben, dass wir bereit sind, sogar in den Tod zu gehen. Ich kenne viele Christen hier in Deutschland, die die Offenbarung lesen und Angst kriegen. Ich glaube, dass Gott dem Johannes nicht diese Sachen gezeigt hat, um uns Angst zu machen. Und interessant ist, dass, wo ich es in der arabischen Welt, gerade auch mit Leuten, die in schwierigen Situationen sind, lese, dass es für sie mehr ein mutmachendes Buch ist. Es gibt Dinge, die uns in Frage stellen. Und ich nehme nochmal diese drei Dinge auf, aus Vers 11. Vertrauen wir alleine auf Jesu Blut oder doch auf unsere eigene Kraft, auf unser eigenes Gutsein? Haben wir uns angepasst an unsere Gesellschaft? Sind wir eine überwinternde Gemeinde? Und das ist eine Frage, die genauso die Christen im Orient angeht, wie auch uns. Lebe ich selber einen kompromittierenden Glauben oder bekenne ich Jesus klar? Selbst in schwierigen Zeiten. Und drittens, liebe ich Jesus? Selbst mehr als mein eigenes Leben? Das heißt nicht, dass jeder von uns als Märtyrer sterben muss. Aber ich bin doch selber immer wieder entsetzt, auch vor mir selbst, wie wichtig mir meine Bequemlichkeit ist und wie wenig ich nach dem Motto lebe, zuerst nach Gottes Reich, nach Gottes Gerechtigkeit zu trachten und es zu erleben, dass dann alles andere mir zufällt. Ich habe das unheimlich bewegt, vor 15 Tagen auf dieser Missionskonferenz mit den arabischen Christen über diesen Text nachzudenken und über diese Fragen nachzudenken und dann die Zusagen des Textes neu anzunehmen. In all dem, der Sieg ist errungen. Gott hat einen Ort der Zuflucht für uns vorbereitet, mitten in allen Wüstenerfahrungen. Gott hat die Zeit und die Dauer der Wüstenerfahrung bestimmt. Kein Tag wird per Zufall verlängert. Mein Leben liegt ganz in Gottes Hand. Und wer hat größere Liebe als der, der sein Leben für mich gegeben hat? Ich möchte euch Mut machen und euch bitten, für die Christen in der arabischen Welt zu beten, gerade auch wenn ihr in den Nachrichten immer wieder hört von all diesen Ereignissen. Und dass Gott sein Reich baut und gerade auch diese Zeiten der Unruhe nutzt. Ein letzter kurzer Bericht von einer Gemeinde aus Syrien, wo ich ja auch 2,5 Jahre gelebt habe. Der erzählt von seiner Gemeinde, in der mittlerweile 90% seiner Gemeindemitglieder, seiner Sonntagsgottesdienstbesucher aus drusischem Hintergrund sind. Die Drusen sind eine Geheimreligion mit islamischen, christlichen und sonstigen Elementen. Und er sagt, es ist so beeindruckend, was Gott gerade in den letzten 3 Jahren in Syrien gemacht hat. Diese Unruhen, diese Unsicherheit, die führt dazu, dass die Minderheiten, dass da ein geistlicher Aufbruch passiert. Bei den Kurden, bei den Alawiten, zu dem auch der Präsident gehört, und bei den Drusen. Und dann erzählt er mir noch eine Geschichte, wie im letzten Monat die Verantwortlichen eines muslimischen Kindergartens auf sie als Gemeinde zugekommen sind. Und ganz offiziell darum gebeten haben, ihnen doch bei der Erziehung ihrer Kinder zu helfen. Weil sie sich wünschen, dass ihre Kinder auch so werden würden, wie die Kinder von den Christen. Gott kann. Gott will. Die Frage ist, sind wir bereit? Amen.